Das war aber am Anfang war das wirklich so wie wenn man so ein neues Land erobert und das wird dann so aufgeteilt. Und dann sagt man, ja gut, die ganze Area um New York gehört jetzt dir.
Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zum ersten Podcast von der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung, zur ersten Episode von Research Garage. Ja, wir, das bin ich, Christian Dössel. Ich arbeite bei PSN Vivo und ich bin hier nicht alleine, sondern mit mir im Mikrofon ist der Florian. Hallo Florian.
Ja, hallo. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin bei Norstat tätig und auch schon eine ganze Zeit in der Online-Forschung. Und ich freue mich auf diesen Podcast.
Ja, klasse, das ist doch cool. Wir haben uns vorgenommen für heute. Wir wollen ein bisschen ein Thema wie heute besprechen mit nicht nur wir beide, sondern wir haben auch einen Gast. Dazu gleich später mehr. Weil es ja heute die erste Folge ist von Research Garage, einfach nochmal ein paar Sätze zu dem Thema Podcast und Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung. Also wir wollen das jetzt öfter machen. Wir wollen daraus eine richtige Serie machen, wie sie es für einen vernünftigen Podcast gehört. Und wir, das sind nicht nur der Florian und ich, sondern wir haben auch noch zwei weitere Moderatorinnen in diesem Fall. Die werden dann höchstwahrscheinlich die nächste Folge machen. Das ist die Lisa Dust aus Hamburg von Facts and Stories und die Katharina Finger von Xing. Da freuen wir uns schon drauf. Also heute die männlich moderierte Variante, das nächste Mal dann die weiblich moderierte Variante.
Ja, und wir sind ja natürlich nicht alleine. Es gibt auch im Hintergrund einige, die uns da unterstützen. Natürlich das Büro von der DGOV mit der Birgit und der Anja. Aber natürlich haben wir Unterstützung bekommen bei dem tollen Intro und bei den Grafiken. Und das ist der Dr. Olaf Wenzel, der den Jingle gemacht hat, das Intro. Und die Marie-Louise Nau, die ganze grafischen Sachen erstellt hat.
Ja, klasse. Das sieht auch schon gut aus. Das hört sich auch gut an. Wir sind sehr gespannt, wie es euch gefällt. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit und haben Sie auch die Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Also es gibt eine Seite, die heißt dgov.de/research-garage. Ich sage das nochmal, also dgov.de, wie man es kennt von der dgov, und dann /research-garage. Da findet man alle Folgen, diese, die jetzt hier gerade ausgestrahlt und aufgenommen wird, und auch alle folgenden von der Lisa und von der Katharina. Und wenn ihr Feedback habt, euch Themen interessieren, die wir vielleicht in Zukunft mal aufnehmen sollten und uns im Schwerpunkt in einer der Podcast-Folgen von der Research Garage widmen sollen, dann meldet euch doch einfach entweder bei uns oder bei der Birgit oder über die E-Mail-Adresse podcast@dgov.de. Und ich würde sagen, dann sind wir schon beim Thema, ne? Florian,
ja,
Geschichte der Online-Forschung. Wie hat dich das getroffen seinerzeit? Oder wie bist du damit in Verbindung gekommen mit der Online-Forschung?
Ja, also ich bin noch während dem Studium tatsächlich so die ersten Sachen in Online-Forschung, die ersten Schritte gegangen. Damals tatsächlich über Lime Survey, eine Software, die man vielleicht noch kennt, war Open Source, und versucht selbst so ein bisschen zu programmieren und ja, so ganz langsam und dann natürlich irgendwann bei Norstat, damals ODC Services gelandet, Online-Panel, und da kriegt man das natürlich dann direkt auch hinter den Kulissen mit, was da bei Online-Forschung abgeht. Ich habe angefangen 2009 bei ODC damals und war davor 3 Jahre in einem kleineren Institut, die das so nebenher gemacht haben, Online-Forschung, nicht schwerpunktmäßig. Aber da hat man natürlich auch viel gelernt und vor allem sich viel selbst beibringen müssen. Und das ist ja auch irgendwie sowas, da lernt man am allermeisten, wenn man sich in so Themen selbst reinarbeiten muss und das nicht alles vorgekaut bekommt.
Ja, das glaube ich auch, das ist vielleicht so. Aber 2009 ist ja, 2006 ist ja schon echt, weiß ich nicht, da war ja schon sozusagen der Hype-Cycle oder die Online-Forschung auf dem Hype-Cycle ziemlich weit oben, ne? Hören wir nachher nochmal, wie es dann ein paar Jahre davor war.
Interessant. Ja, absolut. Seit wann oder wie sind so deine ersten Berührpunkte mit Online-Forschung?
Als ich mit der Marktforschung angefangen habe, das ist schon ein bisschen länger her, das war tatsächlich 1999, sozusagen kurz vor dem großen Jahrtausendwechsel, da habe ich angefangen zu arbeiten. Da war das ehrlich gesagt noch überhaupt nicht so präsent, ne? Da haben wir viel Face-to-Face gemacht, riesiges Telefonstudio gab es da, was sozusagen quasi, da hat wirklich da das Herz geschlagen und da war so der Puls, der durch das Institut ging. Ich habe bei TNS angefangen in Bielefeld. Ja, und dann kam es so peu à peu, ne? Also erstmal das Thema Internet sowieso als natürlich technologisches Phänomen, als gesellschaftliches Phänomen und dann so peu à peu in die Online-Forschung, ne? Und dann meinen ersten Job auf Betriebsseite hatte ich tatsächlich. Beim Internet-Startup und da ging es dann natürlich voll los. Aber da kann ich das nur spiegeln, was du auch gesagt hast. Da gab es halt noch keine Regeln, noch keine großen Kompendien. Zumindest hatte ich da keinen Zugang zu oder habe sie nicht gefunden. Da hat man schon viel gemacht dann mit den Scriptwritern zusammen und das Thema Access Panel und weiß ich nicht, so die ganze Way of Working, wie es heute funktioniert, das war alles noch nicht da.
Ja, auch Wahnsinn, was sich in der Zeit alles geändert hat. Wenn ich jetzt bloß überlege, die Zeit, in der ich dabei gewesen bin, Smartphones hat es, als ich angefangen habe, noch überhaupt nicht gegeben. Das ist heute gang und gäbe, dass man das überall mitdenkt. Also da hat sich wirklich extrem viel getan in der Zeit. Aber ich denke, vielleicht sollten wir langsam mal den Gast vorstellen.
Ach so, der Gast.
Der können wir vielleicht auch nochmal so einige der Themen klären. Was ist und der Gast ist deshalb spannend, weil er gehört sicherlich zu den Pionieren der Online-Forschung, einer der von Anfang an mit dabei war. Er gilt tatsächlich als Urheber der allerersten Online-Umfrage in Deutschland. 25 Jahre her, nämlich im Dezember 94, früher 95. Und derzeit hat er auch den ersten Methoden-Guideline geschrieben, also ein FAQ im Usenet zum Thema Fragebogenuntersuchungen im Internet. Und das ist natürlich wirklich die Frühzeit des Internets. Da habe ich noch gar nicht ans Internet gedacht, 95. Und auch die allermeisten Deutschen nicht. Da waren weniger als 2% der Deutschen im Internet. Und 98 gehört der Gast dann auch schon zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung. Also auch da, die DGOF ist tatsächlich sehr, sehr früh dabei. Du hast gesagt 99, ne? Ist es ja bei dir gegangen? Da hat es die DGOF schon gegeben, tatsächlich.
Wahnsinn.
Ja, ist echt. Und unser Gast hat, wie gesagt, die DGOF mitgegründet und hat dann später noch Unternehmen mitgegründet, Global Park, Tivian und ist bis heute Aufsichtsratsvorsitzender bei Respondi. Und unser Gast ist eben nicht nur in der kommerziellen, sondern auch in der akademischen Forschung zu Hause. 2001 hat er eine Promotion geschrieben zur Fragebogenuntersuchung im Internet, 2006 die Habilitation im Fach Psychologie und derzeit ist er Universitätsprofessor für Arbeits-, Organisations- und Medienpsychologie an der Johannes Kepler Universität in Linz. Herzlich willkommen, Professor Dr. Bernhard Batinic.
Ja, hallo zusammen. Danke für die netten Worte.
Ja, große Rückschau auf die Geschichte der Online-Forschung. Ich habe schon angedeutet in der Einführung, ich war in 1994, 95 noch wirklich sehr, sehr jung und ich kann mich irgendwie noch an dieses Internet erinnern. Das war damals noch nicht so farbenprächtig und froh wie heute. Wie kommt man in dieser Zeit auf die Idee, Online-Forschung zu machen?
Ja, der Gag ist, dass ich damals auch sehr jung war und viele andere auch. Also ich war 25, 94 und ich weiß noch, also ich war Hilfskraft, habe Psychologie studiert an der Uni Gießen, war Hilfskraft bei Michael Frese, das ist ein klassischer Arbeits- und Organisationspsychologe und der meinte zu mir, ich soll als Hilfskraft eine weltweite Umfrage durchführen und er hätte aber kein Geld. Ne? Also ich sollte quasi und dann dachte ich mir, ja super, ne? Und habe dann irgendwie rumüberlegt, wie könnte denn sowas gehen und dann dachte ich so an Faxumfrage, also ein Fax irgendwie Nummern rauskriegen, dann einen Fragebogen hinfaxen und denen sagen, schick das Fax das wieder zurück und so. Und tatsächlich gab es bei der Zuma, jetzt Gieses, jemanden, der schon einen Artikel über Faxumfragen gemacht hat. Also das gab es, das war ganz absurd. Aber das war so die Anfangsidee und noch jemand, mit dem ich Abi gemacht habe, das war damals so der Computer-Nerd an unserer Schule und mit dem hatte ich noch Kontakt und den habe ich dann gefragt und meinte dann, ja, ich habe was von so einem Internet gehört, meinst du, das könnte man da machen? Und dann meinte der, ja, man könnte das mal probieren, keine Ahnung, ne? Versuch's mal. Und dann habe ich mir ein Modem gekauft und habe dann so angefangen, irgendwie zu gucken, wie das so im Internet denn geht. Und dann gab es noch die Diskussion, Diskussion, was wird sich durchsetzen, Gopher oder World Wide Web? Ne? Und so war dann irgendwie, startete das Ganze im Usenet, die NetNews waren das, und dann ging das schon ziemlich schnell irgendwie zum World Wide Web. Ne? Also wie man sieht, irgendwie Gopher hat sich nicht durchgesetzt, ne? Also so leider, sondern irgendwie das andere Medium. Und da waren dann so die ersten Umfragen. Und das Schöne war, dass man dann dort andere Leute getroffen hat, die auch alle irgendwie sehr jung waren und sich alle mit diesem Medium irgendwie auseinandergesetzt haben. Und man war so quasi so am Anfang mit dabei. Das war eigentlich sehr nett, ne? Also so.
Hat sich dann die Community direkt im Internet rekrutiert oder gab es da eher noch stärkere Offline-Teils?
Ja, es war so, also erstmal war das komplett online basiert, also komplett alles nur im Internet. Und man muss sich das so vorstellen, dass dann irgendjemand hat dann gesagt, was weiß ich, ich interessiere mich für, wie man denn so lernen kann mit so Hypertexten, ne? Also mit World Wide Web und sowas. Und dann hat man gesagt, ja super, und ich interessiere mich, wie man so Umfragen machen kann. Tun wir uns doch zusammen, dann können wir ja eine Umfrage zum Lernen im Internet machen. Und dann kam irgendwie der Nächste, der meinte dann, ja, also ich interessiere mich so für Therapien und sowas im Internet, ob man da so Therapien und ob man da so, was weiß ich, irgendwie machen kann. Und einer meinte, ja, ich interessiere mich für Homepages, ob Firmen da so eine Homepage machen können und so. Und auf einmal waren da so große Bereiche geteilt und man da hat sich eigentlich irgendwie dann direkt angefreundet und war direkt im Austausch. Und das war alles per E-Mail und Ähnlichem. Was dann am Anfang war, weil ich hatte dann ganz viele so Einzelkontakte mit Personen und dann kam einer auf mich zu, das ist der Andreas Werner gewesen und der meinte, man müsste da irgendwie mal die Leute zusammenbringen und so eine Mailingliste gründen. Und dann dachte man so, ja gut, wie wird denn das funktionieren und sowas? Und dann ist diese GIRL, diese German Internet Research List, entstanden draus. Mhm. Also so, ja. Das waren so die, und dann war das eine Community. Also es war so der Übergang von alles so kleine Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer, hin zu wir vernetzen uns. Also so. Und das war dann halt diese Mailingliste, wo dann zu allem Möglichen diskutiert wurde. Also so. Die ist ja teilweise auch im Archiv, also sie hat ein Archiv im Netz und das ist teilweise immer noch recherchierbar, was man da sich überlegt hat. Und ich fand, also damals fing es schon an, Repräsentativität im Internet, ne? Ist das möglich oder nicht? Und das ist also über 20 Jahre her, die Diskussion, und tauchte wieder auf und ja, also so.
Also das heißt, die ganzen Leute aus dem Forschungskontext haben eigentlich das neue Medium entdeckt für ihre unterschiedlichen Anwendungsgebiete, die halt mehr oder weniger mit ihren wissenschaftlichen Richtungen zu tun hatten. Kann man sich das so vorstellen? Und dann hat man geschaut, okay, wo gibt es Synergien, was kann ich von dir lernen, was kann ich von dir lernen? Hast du schon mal sowas gemacht, oder?
Genau so war es. Also und der Witz war irgendwie, dass die Bereiche riesig aufgeteilt wurden. Also gab es dann einen, der gesagt hat, ja, also ich mache jetzt so alles, was so mit Pädagogik, Lernen und Internet zu tun hat, da bin ich jetzt so der Verantwortliche. Ja. Und man sagt, ja, super, das ist jetzt dein Gebiet. Und heutzutage gibt es Tausende von Leuten, die dann irgendwie sich damit auseinandersetzen. Und ich hatte da so irgendwie meine Umfragen und habe dann gesagt, ja, ich also interessiere mich so, wie man so Leute befragt im Internet und wie man das macht. Und man, ja, dann machst du es halt. Ne? Ja. Und dann haben sich irgendwie zu diesen einzelnen Gruppen, also einzelnen Personen, immer größere Gruppen gebildet. Ne? Und das war aber am Anfang war das wirklich so wie wenn man so ein neues Land erobert und das wird dann so aufgeteilt und dann sagt man ja gut, die ganze Area um New York gehört jetzt dir und dann kannst du jetzt dein Haus drauf bauen oder
so. Das, und guck mal, ob jemand die Straße entlang kommt, die zu deinem Haus leitet, ja. Sozusagen, genau. Und dann im übertragenen Sinne kamen Leute sozusagen zu dir dann, und weil du sozusagen, also dann quasi derjenige warst, der dieses Thema Online, Internet, World Wide Web für Umfragen für sich entdeckt hat und quasi ernannt oder sich selber ernannt hat, da sozusagen der Erste gewesen zu sein. Wie ging das denn weiter? Dann kamen Leute, die sich um das Thema herumgeschart haben. Und diese große Community, die jetzt eigentlich Medien also Internet sozusagen fokussiert war, hat sich, muss sich ja dann irgendwie geteilt haben in mehr Leute, die dann eher das Umfragethema oder das Therapiethema oder was auch immer. Ja. Wie ging das dann? Wie kamen die dann zu
Also erstmal, eine Besonderheit bei mir war, dass ich in besonders vielen Sachen eigentlich dran hing, die so in Richtung Community-Bildung gingen. Also so, also ein Punkt irgendwie mit Andreas Werner halt diese Mailingliste gegründet. Dann hatte ich damals diese Gießener www.fragebogenseite entwickelt. Also so, wo ich einfach Links zu Umfragen im Internet irgendwie aufgelistet habe, ein FAQ geschrieben habe, irgendwie, wie führt man denn Umfragen im Netz durch, den da veröffentlicht habe und so weiter und sich da Leute umgeschaut haben. Dann irgendwie mit ein paar anderen irgendwie die Gore irgendwie das erste Mal organisiert habe, also speziell mit Lorenz Gräf und so seiner Soziologie Intersoz, irgend so ein ganz komischer Namen irgendwie, die waren in Köln aktiv und das, die hat er irgendwie da organisiert und über die Mailingliste Girl haben wir dann die erste Gore organisiert in Köln, also so. Und dann irgendwie wurde die Gore zu groß und da haben wir die DGOF gegründet. Ein weiterer Punkt, den ich gemacht habe, war ein Buch habe ich herausgegeben im Hochrefe Verlag, Internet für Psychologen. Und das war also für mich sehr zentral, weil da war irgendwie so ein Übergang von der virtuellen Welt. Oh, meine Ordner fliegen hier gerade runter. So, die sind aber jetzt alle runter.
Das war sind so, die Geister, die du beschwörst gerade. Ja,
das war so ein Übergang, dieses Buchprojekt von der virtuellen Welt in die Offline-Welt, weil das ein ganz klassischer, etablierter Verlag war, der Hochrefe Verlag, und der unser Buchprojekt da angenommen hat. Und ich habe dann als Folge, weil dieses Buch kam ziemlich gut an, also so, und da habe ich einfach Leute gefragt, die ich im Netz kannte, wo ich dachte, du machst doch irgendwie jetzt pädagogisch Sachen oder du machst jetzt irgendwie klinische Sachen, dann übernimm doch das Thema dazu. Oder du machst computervermittelte Kommunikation, dann machst du halt irgendwie das Kapitel computervermittelte Kommunikation. Also letzteres beispielsweise also als ein Themenbereich, ne? Also so, das hat die Nicola Döring dann irgendwie entsprechend aufgenommen. Und so wurden die Themen verteilt und nach diesem Buch hat der Hochrefe Verlag mir eine Buchreihe angeboten. Und dann habe ich in dieser Buchreihe diese einzelnen Themen Personen gegeben, die dann wiederum ein Subbuch gemacht haben. Also aber es war alles noch so buchgetrieben, ne? Und ja, und dann haben die halt, dann gab es irgendwie beispielsweise zum Human Resources Management jemanden, der ein Buch geschrieben hat oder zum Experimentieren oder ähnlichem. Also so hat sich das dann irgendwie auf die einzelnen Leute dann aufgeteilt.
War das damals dann sehr von großen Visionen geprägt oder einfach nur von, was ist überhaupt machbar, wie sind diese Themen dann irgendwie auf die Agenda gekommen?
Ja, häufig war so, ist es möglich? Also kann man das machen? Also so, das war auch das Ergebnis meiner ersten Umfrage, dieser weltweiten Umfrage für den Michael Frese ohne Geld. Da haben irgendwie 80 Leute oder so teilgenommen. Und das Ergebnis war, so wie wir es machen, nicht, aber irgendwie könnte man es bestimmt machen. Aber wir wissen nicht leider wie, ne? Also so, wir müssen rauskriegen, wie. Und da war so eine Phase, es ist alles möglich, aber wir wissen noch nicht wie. Wir haben damals, habe ich noch Umfragen mit der Hand programmiert, also so, und da hatten wir dann so CGI-Skripte und alles. Und das wurde dann irgendwie schnell zu kompliziert. Ich bin ja auch kein Programmierer. Irgendwie kann sagen, ich bin nur Psychologe, ne? Also so, ich kann das nicht. Und das war irgendwie dann, war so, ja, wie kann man das denn noch besser machen? Ja, man müsste das mal programmieren, man müsste Software erstellen und dann würde das gehen und dann würde das größer gehen. Und es war nicht visionsgetrieben, sondern immer so Schritt für Schritt, was ist denn so das Nächste dran, ne? Und sehr naiv in vielen Punkten auch, ne? Also so ein schönes Beispiel, unterbrecht mich, wenn ich zu viel.
Ja.
Aber ein schönes Beispiel ist der Punkt Online-Panel. Also warum naiv? Weil wir gesagt haben, ja, das ist ja ein Online-Panel und erst später mitgekriegt haben, dass das, was wir da meinen, gar kein Panel ist, ne? Und dann hieß es so, ja, mit Panel meinen die eigentlich die Etablierten was ganz anderes. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir meinen ja auch Online-Panel. Es war irgendwie, weil wir wussten es einfach nicht besser, ne? Also es war, und jetzt heißt es ja Online-Panel, witzigerweise. Und ein Panel ist ja etwas, wo ich die gleichen Personen wiederholt befrage über, also eine tatsächliche Panel-Studie, und was wir heute über Online-Panel verstehen, sind ja so eigentlich eher so Access-Pools, ne? Also von befragungswilligen Teilnehmern. Aber Das war damals so, ganz junge Leute, wenig Erfahrung, und haben dann gesagt, ja, das ist halt mal so, ne? Erfinden wir jetzt mal.
Ja, das ist spannend, weil bis heute so ein Do-it-yourself-Spirit, oder damals war der Do-it-yourself-Spirit, der sehr positiv besetzt. Heute hat man häufig das Gefühl, ja, diese Do-it-yourself-Sachen, die sind irgendwie alle methodisch nicht so ganz sauber. Und war damals auch schon so eine Qualitätsdiskussion drin, oder war dann eher einfach nur die Lust am schöpferischen Umsetzen irgendwie?
Ja, es war also sehr viel Experimentieren und Ausprobieren, und es gab Unternehmen, das fand ich, glaube ich, oder es war auch bedeutend, die Geld gegeben haben zum Experimentieren. Also so, also ganz zentral irgendwie war damals Daimler, also so, also Mercedes, ne, total witzig. Aber das war so ein ganz zentrales Unternehmen. Damals hießen sie Daimler Chrysler, und wir hatten Forschungsgelder für Online-Umfragen von denen bekommen, an der Uni Gießen, also so, und die hatten das so im Rahmen von Forschung und Entwicklung bei sich angesiedelt, also gar nicht mal mit der, also bei der Marktforschung, sondern Forschung und Entwicklung, und die haben unheimlich viel Geld hergegeben und haben beispielsweise ein Online-Panel, haben wir mit denen aufgebaut, so das erste wissenschaftliche Forschungspanel. Es gab noch von Mediatransfer, gab es eins, aber im Prinzip war unser T-Panel, also so, eins der ersten Panels überhaupt. Und wir haben da ganz viele Experimente durchgeführt, um sowas wie Datenqualität rauszukriegen und so, ne? Also wie ist die Rücklaufquote, wodurch wird die Rücklaufquote beeinflusst und so weiter. Und da sind auch Promotionen entstanden, also gerade jetzt zum Beispiel zur Qualität von Daten im Online-Panel von der Anja Göritz, die jetzt Professorin ist in Freiburg, also so. Die hat damals über dieses Thema promoviert und war finanziert von Daimler, also so. Das nur mal so. Und es war sehr experimentell, also so sehr zum Ausprobieren, aber immer halt auch qualitätsgetrieben. Also wie können wir es besser machen? Also geht's, und wie kann man es besser machen?
Das ist ja total spannend, weil das ist ja eigentlich irgendwie ein kommerzielles Interesse von einem Sponsor, sagen wir mal so, oder von jemand, der sozusagen Forschungsaufträge aber privatwirtschaftlich vergibt, in der Zusammenarbeit mit einer wissenschaftlichen Institution. Und das hat sich ja auch so ein bisschen erstens weitergetragen, glaube ich, so durch die ganze Thema Gore und Degoff etc. pp. Mhm. Aber nochmal zurück auf damals. Warum haben die das gemacht? Was war deren Erkenntnisinteresse? Wollten die mit euch entdecken oder hatten die irgendwie was anderes im Sinn mit dieser Kooperation und diesem Geld, was sie euch zur Verfügung gestellt haben?
Ja, das war also eigentlich im Nachgang alles total absurd. Also so, das war der ein Herr Bodensohn, der in der Forschung und Entwicklung tätig war, ein Ingenieur, wenn ich mich richtig erinnere, also so, und eine Hilfskraft von ihm, die Nicole Reinhold. Und dann hat er die da losgeschickt, und dann muss die wohl zu ihm gekommen sein und gemeint haben, also die waren in Frankfurt, und dann muss die wohl gesagt haben, in Gießen, da gibt's jemanden, der macht so Internet und wie man so Befragungen macht. Und das wäre auch super, wenn wir unsere Kunden weltweit mal so befragen könnten. Und ich weiß auch, da bin ich irgendwie, dann sind die zu mir hin und meinten dann irgendwie auch zu meinem Chef, Klaus Moser, und sie hätten Geld und ob wir da nicht was machen wollen, was zusammen und so weiter. Und da sind wir irgendwie reingerutscht. Und ich glaube, die wollten sich intern halt mit einem innovativen Projekt profilieren und sind dann immer weiter reingerutscht. Und es kam auch innerhalb des Konzerns halt als sehr innovativ an. Also wir sind mit denen auch mal nach Palo Alto gefahren, also so, also Silicon Valley. Und da gibt es auch ein Forschungs- und Entwicklungslabor von Daimler, und hatten da irgendwie mit Leuten zu tun. Und das war, also fand ich damals total stark, ne? Ich in Silicon Valley. Klar. Teuer. Ne? Also, das kann ich auch noch erinnern. Aber das war sehr spannend. Die wollten sich was Innovatives machen. Am Ende war es schlimm, weil die dann nachher versetzt wurden und sich das Ganze so wegentwickelt hat. Und ich weiß noch, dass sie dieses super tolle T-Panel, wo unheimlich viel Geld reingesteckt wurde, was methodisch ein ganz, ganz tolles Online-Panel war, weil die dann gesagt haben, ja, das Projekt ist jetzt bei uns zu Ende, bitte einmodden.
Nein!
Sie sagen, ja doch. Ich habe noch gemeint, den könnt ihr es mir nicht schenken. Da haben sie noch überlegt, wir können keine Forschungssachen Privatleuten schenken. Das geht leider nicht. Und da hatten wir unser Panel mit mehreren tausend, ich weiß nicht, das waren bestimmt 10.000, 15.000 Panelisten, und richtig mit Software allen drum und dran, mit Rücklaufquoten von 70% oder sowas. Also wirklich ein super tolles Panel. Und das haben wir dann eingestampft. Um es dann später mal wieder zu reaktivieren, was natürlich ist, ne? Also so. Ja, das ist schon tragisch, ne? Aber damals haben die ganz viel Einzelstudien gefördert, ganz viele Sachen gemacht, ganz viel experimentiert. Da haben wir über Visualisierung in Umfragen haben wir Studien durchgeführt. Wir haben Experimente durchgeführt, mit welchen Incentives kriegt man welche Rücklaufquote und so weiter. Also so. Und das ist jetzt ein Beispiel für so eine Unternehmens-Uni-Kooperation in dem Bereich. Und das gab es an anderen Orten auch. Also so.
Ist das dann auch so der Grund, warum die DIGOF bis heute eigentlich, finde ich, einzigartig eigentlich diesen Schulterschluss zwischen der kommerziellen und der akademischen Forschung so befördert? Also das kenne ich sonst von keinem einzigen Verband, das.
Ja. Ja, das, also ich hatte damals, war die Offenheit, also ich glaube, dass viele kommerzielle Institute, Unternehmen eigentlich da eine Chance gesehen haben. Und um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, die sich da auskennen, die waren dann halt eher im akademischen Bereich häufig aktiv, beziehungsweise da sind die produziert worden. Also meine Studierenden, die Masterarbeiten geschrieben habe, Doktoranden und so weiter. Das waren ja die Personen, die dann irgendwie das weitergetragen haben und an anderen Orten genauso. Also so, also wo Leute aus, ich weiß nicht, aus der Soziologie beispielsweise in Köln irgendwie um Lorenz Gräf herum, die da herausgewachsen sind aus der Uni. Das waren dann die gefragten Leute und um mit denen in Kontakt zu kommen, brauchte man diese Kooperation. Also so und so. Und teilweise sind Sachen, die an Unis entwickelt wurden, ja danach irgendwie im nächsten Schritt kommerzialisiert worden. Also beispielsweise jetzt Global Park ist als Softwareanbieter, jetzt Questback, aber Global Park damals ist ja aus dem Uni-Bereich genau entstanden. Also gerade, also es ist ein Produkt im Prinzip eigentlich von Uni plus Daimler plus IFAG als Institut. Also so, ne? Also diese Dreierkonstellation hat Global Park ergeben. Ich weiß noch, dass ich da den ersten Messestand irgendwie, das stand da neben mir, saß dann die Andera Gardeib, ne? Mit S-Man so und so. Also Vorläufer von Dialego, ne? Genauso eine Pionierin irgendwie in dem Ganzen. Also da gab es einige, die so damals irgendwie aus dem Uni-Bereich kamen, aber etwas entwickelt haben, was nachher kommerzialisiert wurde oder sich kommerzialisiert hat.
Wie würdest du das heute einschätzen? Also du bist ja auch an der Universität Professor. Ist dieser Wissenstransfer von der Uni oder vom akademischen Bereich in den Wirtschaftsbereich heute noch da oder hat sich das irgendwie verändert?
Also ich finde, das hat sich total verändert. Also so und dieser Spirit und dieses Gemeinsame und dieses Aufbruch und an einem Strang ziehen und sowas, was ich damals gespürt habe, das spüre ich ganz selten. Also so und diese Aufbruchsstimmung sehe ich auch nicht mehr so. Vielleicht ist das jetzt auch normal, weil die Leute in was Hochspeziellem sind und die überlegen sich halt, wie kann ich KI einsetzen, um Texte zu analysieren, die Probanden liefern und so weiter. Und man ist in so einem Spezialthema drin und sowas und da gibt es so dieses Gesamtelement nicht mehr. Ne? Also so, das hat sich, also ich habe den Eindruck, das hat sich geändert, auch das Verhältnis jetzt, wenn wir Firmenanfragen kriegen, dann sind die schon sehr spezifisch und in so einem Austauschprinzip, ne? Könnt ihr für uns das machen? Also so, und da würden wir auch das geben oder nicht geben. Das hat sich deutlich verändert, als wie früher, wo man gesagt hat, wir wollen da zusammen irgendwo hin, also so.
Ja. Ja, es könnte tatsächlich sein, dass das jetzt vielleicht eher so im Bereich Data Science stattfindet, aber ich vermute, da sind halt auch andere Industrien, die da einfach spannender sind für die Data Scientists als Marktforschung.
Ja, aber ich glaube, dass das Modell ist wahrscheinlich immer noch das Gleiche, ne? Dass sozusagen irgendwie, weiß ich nicht, in der Hochschule etwas entwickelt wird erstmal, also auf wissenschaftlicher Basis und dann im Prinzip irgendwann jemand auf die Idee kommt, zu sagen, so, okay, wie lässt sich das jetzt kommerzialisieren, vielleicht im Uni-Kontext verlässt aus diesen oder jenen Gründen. Das hat man ja heute auch, dass man sagt, so, oh, super, das ist hier ein Spin-off von Uni XY und die aber eigentlich mehr oder weniger privatwirtschaftlich schon oder zumindest semi-privatwirtschaftlich unterwegs sind oder zumindest da ein bisschen den Zeh ins Wasser stecken, um zu gucken, ob es dann tragen könnte oder nicht. Das glaub ich, gibt's heute auch noch, oder? Wie siehst du das?
Ja. Ich muss aufpassen, wie ich es genau formuliere und vielleicht mal ein bisschen überspitzt formuliert. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt also zum Beispiel zur Research and Results irgendwie nach München fahre und mir da die einzelnen Sachen anschaue oder irgendwie so ganz innovative neue Firmen sehe oder was die so machen, dass das teilweise an den Unis gar nicht, also dass die Unis eher hinterherhängen. Also Also diese Idee, früher war an den Unis der Vorsprung, ne, und da war eigentlich so der Hort und die Unternehmen wollten gern. Und heutzutage denke ich mir manchmal bei meinen Kolleginnen und Kollegen, warum geht ihr da nicht hin, warum macht ihr da nicht? Ja, also so jetzt ein Beispiel, eine Firma, gerade bei der letzten Research Plus irgendwie in München, hat eine Firma aus der Schweiz irgendwie Geotracking vorgestellt, fand ich total interessant und alles, dass man das machen kann, dass man die Leute dann zusätzlich befragen kann und so weiter. Wenn ich das meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie erzähle, die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen oder dass das überhaupt geht und sind so, ja, interessant, aber so in der, habe ich selbst noch nie eingesetzt und so weiter. Ja. Und das sind mehr Fragen als irgendwie, dass die sagen, ja klar, und machen wir auch schon und machen wir so. Ja. Wir haben da noch bessere Ideen oder wir schauen uns die Qualität davon an. Das ist irgendwie ein bisschen zurückgegangen.
Ne? Ja, also das spiegelt sich jetzt tatsächlich mit meinem Eindruck so ein bisschen von der Gore. Ne? Ich meine, das ist immer noch eine tolle Veranstaltung und eine tolle Konferenz. Aber wenn man jetzt über die letzten Jahre vergleicht, finde ich irgendwie auch, dass so weniger Anknüpfungspunkte oder weniger Verbindungspunkte hat zwischen dem, was dann die akademischen Teilnehmenden da präsentieren und dem, was sozusagen die kommerziellen Teilnehmenden da präsentieren. Also klar, beides ist für sich interessant, aber irgendwie aus eher mehr unterschiedlichen Blickwinkeln als aus gemeinschaftlichen Blickwinkeln. Das war nur so eine Beobachtung von mir, sehr n gleich 1, small data. Aber ich finde das genauso. Das ist halt für mich echt eigentlich auch eine Veränderung, dass man sagt, so, okay, wer geht jetzt eigentlich schneller vorweg? Und die größte Frage, die man sich da eigentlich stellen kann, warum geht man nicht zusammen weg oder macht zusammen wieder was, so wie du es jetzt gerade so schön erzählt hast, wie es damals vor 25 Jahren
war. Also das ist vor allem so meine Frage, warum hat sich dieses Verhältnis umgedreht? Was war da der Auslöser?
Ja, aber einfach, dass die Unternehmen wollten ja Know-how auch gewinnen. Also so, und das haben sie auch geschafft, ne? Und also wenn man sich mal vorstellt, in der Anfangszeit, ich weiß noch, als ich dann, das war glaube ich 95 oder so, habe ich irgendwann mein Diplom gemacht und habe mich dann beworben. Und ich habe mich unter anderem bei Contest Census beworben. Das ist eine Marktforschungsfirma in Frankfurt und wir kamen da nicht zusammen, aber da war eine Geschäftsführerin oder die Geschäftsführerin von Contest Census war die Petra Heinlein und Contest Census gehörte irgendwie komplett zur GfK. Und Petra Heinlein war nachher Vorstandsmitglied in der GfK. Also wir haben uns da getrennt. Es kam aber dann raus, dass die Petra Heinlein irgendwie die GfK-Jahrestagung organisieren musste damals. Und die haben mich dann angeheuert als Berater und insbesondere sollte ich eine Online-Umfrage für die durchführen. Ne? Also so in 3 Ländern und das habe ich auch gemacht, also um das jetzt so abzukürzen, aber das war eine Online-Umfrage in 3 Ländern. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, die GfK, eins der größten Marktforschungsunternehmen der Welt, fragt da irgend so einen Typen, der gerade sein Diplom gemacht hat oder Diplom macht, ob er für die denn eine Umfrage machen kann, weil die GfK es selbst irgendwie nicht richtig hinkriegt oder nicht weiß, wie es genau geht. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Also, so, ne? also ich kann nichts mehr machen, was die GfK nicht schon selbst 3-mal besser machen kann. Ne? Ja, und das ist eigentlich häufig so. Also so, ich finde, also natürlich kommen immer noch viele Impulse aus der Uni, aber die sind viel kleinteiliger, als dass man sagt, das ist jetzt, da ist ein Lehrstuhl, der hat jetzt so einen Innovationsvorsprung und die Unternehmen kommen da nicht dran. Doch, kommt schon überall dran, ne? Und sind sogar weit voraus. Ne?
Ja, das ist total, total interessant, was du sagst, weil ich glaube nämlich, dass es genau so ist. Ne? Aber das zeigt ja auch echt nur nochmal, wie umwälzend eigentlich jetzt nicht nur für Befragung, und das hast du ja auch gesagt, dass viele deiner wissenschaftlichen Kollegen damals auch aus unterschiedlichen Bereichen da jeweils ihr Spezialthema mit dem Internet machen wollten und gemacht haben, wie umwälzend diese Entwicklung, diese Technologie war und im Prinzip immer noch ist. Ne? Und dazu habe ich auch nochmal eben eine Frage, die ich so aus meiner Erfahrung und meiner Historie irgendwie nie so richtig beantwortet gekriegt habe. Ne? Also ich meine, das Internet selber hat ja unterschiedliche Bereiche auch revolutioniert, ne? Also nicht nur auf technologische Art, sondern auch auf inhaltliche Art, ne? Sei es Geschäftsmodell, sei es Vertrieb, sei es eigentlich, also ganz viel, ne? Soziales ja auch, kulturelles, bla, bla, bla. Wenn ich das mir so anschaue in der Retrospektive, ist ja die Online-Marktforschung eigentlich, hat ja eigentlich das gemacht, was die Offline-Marktforschung davor gemacht hat, nur mit mit dem Internet, wenn ich es jetzt mal ganz vereinfacht und vielleicht auch ein bisschen tendenziös formuliere, ne? Aber letztendlich gab es Fragebogen, da gab es Skalen, da gab es dieses oder jenes und das wurde dann einfach irgendwie übers Internet verbreitet und die Antworten übers Internet wieder eingesammelt. Gab es eigentlich auch oder gibt es das heute aus deiner Erfahrung Möglichkeiten oder auch Bestrebungen, einfach das Thema Marktforschung anders zu definieren mithilfe des Internets? Also keine Ahnung, wie sowas gehen sollte, aber so, also der Impuls war ja zu sagen, okay, wir haben aus der Offline-Marktforschung das und das gemacht, das haben wir jetzt portiert in die Online-Welt, aber gab es nicht auch sozusagen Bestrebungen zu sagen, wir machen das mal irgendwie ganz anders, um irgendwie noch so mehr so ein Umf auch für die Branche zu generieren? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, klar. Also so, es gibt bestimmte Sachen, wie heißt es, diese Online-Bewertungssysteme jetzt beispielsweise, mhm. also so, die etwas ganz Neues irgendwie aufgemacht haben. Also da kenne ich auch so eine Art Pinnwand und so weiter, aber da gab es keine richtigen Pendants. Bei der Online-Marktforschung gab es ja dieses Pendant der klassischen Marktforschung und wir haben viele Sachen kopiert und dann gesagt, ja, das können wir aber besser, was die klassischen machen. Wir können es noch schöner und wir kriegen die Befragungsdaten schneller und so weiter. Und das ist immer wieder, irgendwie hatte ich das im Kopf, also so, das ist ein ganz, ganz wichtiger, großer Punkt und der ist, also die Antwort darauf ist mehrteilig. Also der erste Teil ist, dass sich viele damals bei den Etablierten, wenn man es nicht nett ausdrückt, dann heißt das so wie angebiedert haben. Also so. Also ich fand das toll, irgendwie jetzt selbst irgendwie meinen Wissen, den erfahrenen Wissenschaftskollegen, also man muss sich ja vorstellen, ich war 25, 26, 27, ja. Und da waren dann die Professoren, die einen gefragt haben, irgendwie, ja, wie machst du das denn? Wie geht das denn? Und so weiter. Das ging nur, indem man denen gesagt hat, schaut mal, das, was ihr macht, machen wir jetzt genauso, aber ein bisschen anders. Also so, also wir machen nichts ganz Neues. Also wir waren damals nicht so revolutionär, dass wir gesagt haben, wir erfinden Marktforschung ganz neu, wir erfinden ein ganz neues Geschäftsmodell für die Erhebung von Daten. Also so ein ganz, ganz neues Prinzip, sondern wir machen eigentlich, wir passen etwas an, kopieren etwas und dann ist das so, was ihr kennt. Irgendwie ist es nah an dem, was ihr kennt, aber wir bringen eine neue Qualität hinzu. Und andere haben sich im kommerziellen Bereich entsprechend in Anführungszeichen angebiedert, im Sinne von, wir zeigen euch etwas Vertrautes und wir machen es in einer Variante. Also so.
Okay, also inkrementelle
Geschichten. Ja, und heutzutage gibt es viel innovativere Leute, die einfach sagen, wir finden etwas ganz Neues. Also so, ne? Es gibt einen ganz neuen Zugang zur Marktforschung oder wir versuchen irgendwie ganz anders irgendwie auf valide Daten zu kommen und Verhalten vorherzusagen und so weiter. Mhm. So weit waren wir damals nicht, also so weit haben wir uns auch gar nicht getraut. Also und vielleicht war es auch für uns die Herausforderung schon groß, zu sagen, wir versuchen überhaupt das Bestehende zu kopieren. Ja, also, als was Neues zu erfinden. Ne? Also so, das war sicherlich ein Punkt. Wir haben übrigens manchmal damals auch gesagt, dass es uns so gut geht gegenüber anderen. Da gab es ja 2000, gab es ja diese New Economy Krise. Yeah. Also so, und da haben wir gesagt, ja, uns geht's so gut, weil wir ja nichts Neues erfunden haben, sondern eigentlich nur Bestehendes kopiert. Und unser Reservoir sind die Offline-Umfragen und davon können wir uns weiter ernähren, indem wir die fressen. Also so, also die werden immer kleiner und wir werden immer größer.
Ja,
und, und ganz neue Geschäftsmodelle irgendwie sind damals untergegangen teilweise.
Ja, stimmt, richtig. 2000, das war ja echt so ein Meilenstein, wo irgendwie das Thema Internet nochmal so einen richtigen Tritt in den Hintern, würde man jetzt schon fast sagen. Es war zufällig damals auch, das war, ich weiß es noch genau wie heute, ich war genau 3 Monate bei einem Startup in der Online-Marktforschung beschäftigt und dann gab es dieses Startup nicht mehr. Dann haben wir auch Online-Befragungen gemacht, aber eben nicht so lange aufgrund der Zeit. Das war lustig. Also nicht so lustig in der Zeit, aber lustig in der Retrospektive aus der kommerziellen Forschung. Genau.
Ja. Ich hatte auch das Gefühl, so in dieser Zeit, das war so eine, da haben sich viele Institutspanels sind dann irgendwie auch aufgelöst. Da hat, glaube ich, die Branche auch so ein bisschen gemerkt. Also da war so eine Zeit, wo viele Institute gemerkt haben, dass man Panels anders nutzen muss, als selbst die Felddienstleistungen zu machen, einfach weil die Auslastung nicht da ist. Also ich glaube, da ist man auch ganz schön professionalisiert worden in der Zeit.
Ja, genau. Wir haben damals übrigens bei Globalpack, das Globalpack haben wir 99 offiziell gegründet. So die Vorbereitungen waren 98. Und damals so ungefähr vom Volumen her, wenn ich mich richtig erinnere, mussten wir so um die 100.000 D-Mark, also 50.000 Euro im Monat ungefähr umsetzen. Und so viel hat ein Panel bei uns gekostet. Also ein Obst, ne? Also Online-Panel-Side-Tool, ne? So eine Art Lebenslizenz konnte man damals erwerben. Das heißt, wir mussten also jeden Monat ein neues Panel irgendjemanden verkaufen. Also so, ne? Irgendwann haben wir das dann umgestellt in so ein Abo-Modell und sowas. Aber dann sieht man irgendwie, damals ging's schon ab irgendwie. Und die ganzen Institute waren da die Kunden, die da damals richtig viel Geld investiert haben, um ein Panel irgendwie zu betreiben. Ja. Mhm.
Ja, das ist ja sehr stark auf das Thema Kommerzialisierung und Monetarisierung vom Internet und Befragung im Internet ausgerichtet. Ne? Ja. Ist dann wissenschaftlich dann noch was weitergegangen, sozusagen, wenn man sozusagen jetzt nochmal die Uni-Seite mit betrachtet? Oder war es dann sozusagen, okay, wir können das jetzt auch und klar, universitäre Forschung, wenn nicht gerade gefundet, hat ja auch das Problem mit Geld und so, das war ja auch deine Einstiegsgeschichte. Ist da nochmal irgendwas passiert oder hat es dann einfach auch das als eine mögliche Methode mit aufgenommen?
Ja, also eine Revolution, man muss sich erstmal sagen, irgendwie, es gab, man brauchte Programmierkenntnisse, um Online-Umfragen zu machen. Also man musste schon ziemlich tief in die Materie und es war immer diese Technologiehürde war da. Und dagegen gab es dann Software und dieses Umfragecenter von Globalpack damals war unheimlich stark. Also es hat Leuten ermöglicht, nach einem kurzen Kurs, Einweisung, Workshop, eigentlich Umfragen zu programmieren. Und Umfragecenter und das Obst erst recht irgendwie waren extrem teuer. Und eine Schlüsselperson, also so in dem ganzen, in der wissenschaftlichen Verbreitung von Online-Umfragen, da muss ich wirklich meinen Hut ziehen, war Lorenz Gräf. Also muss man das einfach mal so sagen. Weil der hat nämlich damals gesagt, wir sollten das Umfragecenter quasi umsonst oder ganz, ganz billig an Uni-Leute vergeben. Mhm. Da meinte ich so, ich war selbst an der Uni und ich meinte dann, nee, nie im Leben, ne? Den kannst du ja nicht verschenken. Und er meinte dann, nee, ganz günstig und ganz billig und sowas. Und dann irgendwie nach langen Diskussionen kam ich dann selbst irgendwie, dass ich dachte, ja, SPSS macht das ja so ähnlich. Also da gibt es ja die Uni-Version, die ganz günstig ist. Ja. Und später müssen die Leute total viel zahlen. Also so. Und dann dachte ich, ja, okay, dann machen wir das. Also so. Und wir haben das dann bei Globalpack, haben wir das Umfragecenter im Rahmen von Unipark. Sehr, sehr günstig. Also wir hatten dann gesagt, es muss so teuer sein wie so ein Buch, also wie ein Lehrbuch oder sowas. Ne? Und das hat in der Rückschau dazu geführt, dass extrem viele Lehrstühle, viele Institute dieses Unipark einsetzen und einfach in ihrem Alltag irgendwie Online-Umfragen machen. Also so, also wenn ich das sehe, also ich hatte damals noch, als ich in dem Unternehmen beteiligt war, auch so einen Masterzugang zu Unipark und habe dann alle Logins gesehen und sowas. Und es war Wahnsinn, wie viele Leute parallel da Befragungen durchführen. Also so, also
es ist verrückt irgendwie. Ne? Wart ihr nicht nur Pioniere der Online-Forschung, sondern auch Pioniere der Do-it-yourself-Online-Forschung, was ich mir ja manchmal so aus wissenschaftlichen, methodischen Gründen nicht so gerne sehe. Schon gerne sehen, aber natürlich, wo man sagt, also jetzt nur SurveyMonkey und Co. jetzt mal in Anführungsstrichen.
Aber auf jeden Fall hat es die Methode enorm verbreitet und die Leute haben es dann auch in die Unternehmen getragen, irgendwie nach dem Studium. Ja, und konnten es dann und mittlerweile ist übrigens auch ganz witzig, ich habe jetzt schon häufiger gesehen, dass Leute in Bewerbungen bei Softwarekenntnissen irgendwie Unipark jetzt reinschreiben. Und jetzt in letzter Zeit gibt es natürlich noch viel mehr irgendwie derartige Tools, die sehr, sehr günstig sind für Universitätsleute. Und das hat aber ganz entscheidend zur wissenschaftlichen Verbreitung beigetragen, dass viele einzelne Sachen gemacht haben und Sachen machen und da eine individuelle Expertise irgendwie entwickeln. Mhm.
Mhm. Ich finde, das passt ganz gut zu dem, was wir vorhin so ein bisschen besprochen haben, so dass früher natürlich die gefragten Leute von der Uni kamen und die Unternehmen erstmal von den Studenten lernen wollten. Jetzt eher so die Frage, dass die Studenten natürlich auch gewisse Fähigkeiten mitbringen in die Unternehmen und dann auch so einen Standard schaffen jetzt in der Software. Aber wie ist es denn heute mit den Studenten? Sind die gut vorbereitet für das Marktforschungsumfeld? Was bringen die noch mit irgendwie?
Ja, also so, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie vor, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, irgendwie, also so, ich glaube 3-4 Jahre müsste das jetzt her sein, da hatte ich so eine Gruppe von Studenten bei mir, die ein Tool für die Online-Marktforschung entwickelt haben. Also da ging es speziell um Mitarbeiterbefragungen und so weiter. Und ich war wirklich geplättet, wie enthusiastisch die noch waren und wie viel Spirit. Und ich wollte ihnen dann so erzählen, nee, da müssen sie aber darauf aufpassen und so. Und wo ich dachte so, boah, könnte ich das jetzt alles mal ablegen, meinen ganzen Erfahrungshintergrund und einfach mal mit denen so mitdenken, diesen Spirit miterleben, dieses, ja, kein Problem, erzähl uns, aber wir probieren aus. Also so, ne? Mhm. Und das gibt's leider viel zu selten, also so bei den Studierenden. Also ich habe häufig das Gefühl, dass die dann sagen, ich steige da irgendwo ein und ich versuche irgendwo mitzumachen und da ist ein innovatives Startup, da versuche ich mich dran zu hängen. Früher war das noch ganz stark diese unternehmerische Idee, der unternehmerische Gedanke, der noch im Studium quasi sich entwickelt hat und dann nach außen getragen hat. Also so, das ist seltener geworden, finde ich.
Also so. Also dieses Gründergehen oder wie man es nennen würde, dieses Interesse an Gründung und Frühgründen und dann mal gucken, wie es geht und genau. in dieser Kombination aus beiden Geschichten. Ja. Und also, wenn man jetzt mal so ganz plakativ einfach in die News guckt oder in die Berichte sieht und man liest über die Millennials, Generation Y etc. pp. Jetzt überhaupt nicht bewertend, ob das Sinn macht, solche Begriffe zu verbreiten oder zu generieren. Aber natürlich durch die Technologie, Benzin des Motors Veränderung und in diesen Jahren, wo wir jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, hat sich ja mega viel entwickelt und wir alle wissen, wie sehr stark Technologie und Medien dann auch sozialisieren und erziehen. Würde mich echt mal interessieren, wie die jungen Leute das heute machen. Wenn man denen heute erzählt, ja, wie wir damals Marktforschung gemacht haben, ist das für die noch interessant? Hören die noch zu oder ist die Technologie so weit im Vordergrund vor Methode, Wissenschaftlichkeit etc. pp. Also ist jetzt eine schwierige Frage oder eine einseitige Frage für dich, weil du mehr in der Wissenschaft bist, aber du hast ja auch beide Perspektiven. Ne? Was ich meine?
Ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, dass die sich, also ich glaube erstmal, da gibt es auch immer so eine Art Selbst, also fehlerhafte Selbstwahrnehmung. Ich fühle mich ja immer noch als so super innovativ und jung und alles, ne? Und denke mir dann so, oh, es ist schon 25 Jahre her, ne? Also so, und eigentlich muss ich die ja eher langweilen. Und mit meinem Punkten, die ich so mache, aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass ja, das ist, also ich will jetzt auch kein Jugendbashing, ne? Also so machen, aber ich finde, die könnten durchaus ein bisschen stärker innovativer sein in manchen Aspekten. Mhm. Also dass ich Studenten hätte jetzt beispielsweise in meinem Umfeld, die irgendwie sich jetzt super über KI auskennen und sagen, da habe ich mich jetzt reingearbeitet und ich entwickle da was jetzt irgendwie in Richtung Marktforschung oder so und habe jetzt, was wir eben gesagt haben, habe dieses Gründergehen in mir und will da was machen und so, das ist ganz selten geworden. Ne?
Also so. Ich glaube, es wird halt auch einfach nicht gefördert. Also das ist jetzt auch umgekehrt von der Branche. Keine Branche, die sagt, wir wollen jetzt mal Leute haben, die was ausprobieren und noch nicht so genau wissen, wie es geht und irgendwas in den Raum werfen. Ist halt auch einfach nicht so gefragt. Ne? Also
ja, vielleicht. Ne? Also ich weiß es nicht. Also ich finde es sehr schwierig da irgendwie.
Ja, aber diese Motivation ist ja schon so intrinsisch. Ne? Ich glaube, man findet die schon. Die gibt es auch immer noch, glaube ich. Also ich glaube jetzt nicht, dass die von Generation zu Generation weniger wird, aber ist jetzt auch nur eine Meinung und kein Studienergebnis. Aber vielleicht sind die, wie du, Flo, auch gesagt hast, eher woanders unterwegs. Ne? Aber weiß man nicht. Ne? Andere Fachrichtung, eher Richtung, I don't know, Data Science oder um das nur mal undefiniert in den Raum zu werfen, was das eigentlich sein soll.
Man weiß es nicht. Wenn wir jetzt mal so die ganze Vergangenheit beiseite lassen, wohin bewegt sich dann Online-Forschung? Oder kann man überhaupt noch von Online sprechen? Es gibt eigentlich gar kein Offline mehr richtig. Alles ist irgendwie digitalisiert. Sogar auf Kati-Studios arbeiten mit Computern und persönliche Interviews werden mit Tablets durchgeführt. Alles ist irgendwie digitalisiert.
Also das große Thema, was ich sehe oder womit ich mich gerade beschäftige, sind so Sensordaten. Also so ist ja jetzt auch keine Neuerung irgendwie oder kein besonderes neues Gimmick im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung. Aber Sensordaten im Sinne von irgendwie, es geht von Geotracking über Tracking von Web-Usage, also so. Aber und dahinter steckt eigentlich die Idee, dass ich derartige Tracking-Daten auf der einen Seite und Befragungsdaten auf der anderen Seite matche. Also so, Und was ich glaube, so als Vision ist, dass diese Tracking-Daten im nächsten Schritt auch miteinander verwoben werden oder verbunden werden. Also zurzeit nutzen wir immer nur, also wenn ich das so in Kanäle ausdrücke, drücken darf, nutzen wir so einen Tracking-Kanal. Also wir nutzen die Geodaten beispielsweise. Und ich glaube aber, dass irgendwie so eine Kombination aus, was weiß ich, Smart-Home-Daten, Autodaten, irgendwie, wie fahre ich, was für Sachen mache ich da, Webdaten, dann Geodaten und so weiter. Also wenn ich das verbinde und das mit Befragungsdaten, also mit reaktiven Daten verbinde, ich zu ganz anderen Verhaltensvorhersagen kommen kann und kommen werde, also so, und ganz andere Möglichkeiten habe, bestimmte Modelle zu prüfen. Und ich glaube, das ist gerade so der Schritt, den wir am Machen sind, also so. Also auf der einen Seite Sensordaten überhaupt einzeln sich anschauen, aber irgendwann diese Sensordaten auch miteinander verbinden und die mit Befragungsdaten kombinieren.
Weil das ist ja tatsächlich jetzt so eine Anwendung, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wo wir gesagt haben, naja, okay, wie können wir denn sozusagen das Internet nutzen, um im Prinzip etwas anders oder besser zu machen, als wir es vorher gemacht haben. Ne? Also wo uns, wenn ich es richtig verstehe, wo uns die Technologie im Prinzip die Möglichkeit gibt, Verhaltensdaten mit in berichtete Daten zu verbinden. Ne? Das ist interessant, dass das jetzt dann doch ein paar Jahre gedauert hat. Also es sind ja auch ein paar Leute, die schon dabei sind. Passive Metering etc. pp., das gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Aber es ist schon spannend, das zu sehen, weil ich glaube, dass sich das dann auch ein bisschen geteilt hat, dass die Leute oder die Firmen vor allem, die halt sehr stark in diesem Internet unterwegs sind, in ihrem Geschäftsmodell, jetzt nicht aus Dienstleister-Sicht, aber aus Anbieter-Sicht, die ganzen Online-Shops, die machen sowas natürlich, gucken sich die Verhaltensdaten natürlich ewig an, aber haben auch immer die Probleme gehabt, sozusagen das, was sie da nicht rauskriegen, mit Marktforschungsdaten zu kombinieren. Und umgekehrt halt auch, ne, wenn ich sozusagen ein physisches Geschäftsmodell habe, kann ich nur sehr, sehr schwer die Verhaltensdaten tatsächlich messen. Ne? Und dann braucht's halt doch ein bisschen, bis so eine Technologie da ist, bis man dann sozusagen auch zu neuen oder verknüpften Methoden dann kommt. Ne? Genau. Das hat, glaube ich, auch wieder das hat dann auch was mit Datenmenge zu tun, Bandbreite, Programmierung, blablabla. Das ist natürlich dann auch alles. Nur weil das Internet da ist, das hast du ja auch schön beschrieben, heißt es nicht, dass dann jeder sofort eine Befragung machen kann.
Ne? Genau. Ne? Und wie gesagt, also jetzt, ich denke da an vor allem die Kombination der unterschiedlichen Kanäle, also wenn ich das zusammennehme, dann komme ich zu ganz anderen, also wir wollen ja häufig irgendwie eine Einstellung vorhersagen und insbesondere wollen wir dann über Einstellungen Ähnliches wollen wir Verhalten vorhersagen und wollen irgendwie schauen, was passiert, wenn ich diesen Reiz oder dieses Produkt jetzt beispielsweise den Leuten gebe, was für ein Verhalten wird damit getriggert und welche Faktoren muss ich beeinflussen oder sind es zu beeinflussen, mit dass das Verhalten entsprechend gezeigt wird oder so. Ne? Im positiven wie im negativen Sinne. Ne? Also es kann ja beispielsweise auch so sein, dass ich beispielsweise, was muss ich alles tun, irgendwie damit eine Person auch die Medikamente nimmt, die sie nehmen muss, also so. Ne? Und nicht irgendwie das vergisst oder Ähnliches. Und um derartige Studien durchzuführen, glaube ich, da hatten wir bisher immer so die Befragung. Jetzt kommt ganz, ganz interessant dazu, dass ich auch irgendwie bestimmte Tracking-Daten mit dazu nehmen kann und meine Idee oder das, was jetzt so der ein oder andere irgendwie sich überlegt ist, kann ich diese Tracking-Daten miteinander verbinden? Also kann ich da mehr als nur eine Quelle irgendwie nehmen? Und was für eine Qualität kommt da raus, gerade wenn ich sowas auch im Längsschnitt betrachte. Und das gibt dann irgendwie, führt zu ganz, also zu weiteren Folgen, die die Komplexität oder diese neue Herausforderung der Zukunft vielleicht zeigt. Also darf ich da noch zwei Sachen zu sagen, nämlich, also so, also was ich, wo ich denke, das ist jetzt so dann die Zukunft. Also einmal die Auswertung, gerade wegen diesen Big Data. Die wird irgendwie komplex, also so. Und ist so ein einfacher SPSS-File nicht mehr möglich, ist nicht mehr einsetzbar. Das ist das eine. Und der andere Punkt ist, dass ich zunehmend glaube, dass wir sowas wie bildgebende Verfahren brauchen. Also eher so eine Visualisierung von Daten. Also so, wie soll ich das erklären? Wir haben häufig haben wir irgendwie eine Korrelation, eine Regressionsanalyse, eine Häufigkeitsverteilung oder Ähnliches, wo wir ein Ergebnis irgendwie darstellen. Also so und sagen, es korreliert halt, das eine korreliert mit dem anderen zu Punkt 40.50 oder was auch immer irgendwie. Und ich glaube, dass wir in Zukunft eher so bildgebende Verfahren haben, wo wir zeigen, schau mal, so ist der Zusammenhang visualisiert. Und wenn du das beeinflusst, dann verändert sich das Bild entsprechend. Und die Analogie ist so zu so einer Wettervorhersage. Also wie wenn man so eine Wettervorhersage nimmt und Wolken sieht, ne? Dann gibt's ein Tiefdruckgebiet, ein Hochdruckgebiet. Und jetzt könnte man sagen, pass auf, wenn wir jetzt noch diesen Faktor dazu tun, schau mal, wie sich das Tiefdruckgebiet ändert. Oder wie die Verwirbelung sich ändert. Oder wie dann die Wolke geht. Und sowas. Also so und derartige Visualisierungen in einem dreidimensionalen Raum, das ist, glaube ich, so die Zukunft, für wie wir Daten uns anschauen werden.
Solche didaktischen Sachen sind ja auch super spannend, jetzt gerade für Sozialwissenschaftler, Psychologen. Also das heißt, es ist nicht abgehängt durch die Technologie, sondern da ist auch wieder Nachfrage da nach Kompetenzen, die es heute so noch vielleicht nicht gibt bei uns.
Ja. Einfach nur als Beispiel, wenn du zu einem Arzt gehst und machst ein EKG oder so, und dann würde der auch nicht sagen, ja, also der sagt dann vielleicht auch, ja, der Wert ist 0.7 oder so, aber letztendlich schaut er sich diese Dynamik an im EKG halt. Er schaut sich das Visuelle an. Wie bewegt sich da was? Sind da die Ableitungen und so weiter? Also so, da ist ganz stark, ist da ein bildgebendes Element drin.
Ja. Ist das so das, was du jetzt Absolventen, Studenten empfehlen würdest, sich in diese Richtung zu orientieren? Ist das so eine Sache, wo du denkst?
Ja. Also was wir machen jetzt in Linz irgendwie, wir haben Kooperation oder gibt es jetzt eine Verbindung irgendwie von einzelnen Personen bei uns mit so der KI irgendwie, also so Personen, die sich in Richtung künstliche Intelligenz interessieren. Und was wir auch noch haben, ist, wir schauen uns oder versuchen zu kooperieren mit Leuten, die in Richtung Visualisierung von Daten irgendwie entsprechend arbeiten. Und dann haben wir Unternehmenskooperationen, wo wir einfach in Richtung Sensordaten gehen. Also so und gucken, was kann man da alles machen und was kann man damit verbinden und so weiter. Ja.
Ja, diese Kommunikation von Themen und diese einfache Kommunikation oder Wissenschaftskommunikation, Studienergebniskommunikation, ich glaube, das ist ein richtig, 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 richtig großes Thema, was uns in der Zukunft beschäftigt. Ja, und vielleicht auch in der Zukunft von einem der weiteren Folgen von unserem DGOV-Podcast Research Garage. Ich denke, Flo, was meinst du? Sollen wir mal zusammenfassen und langsam die Kurve kriegen?
Ja, also auf alle Fälle vielen Dank, es hat auf alle Fälle viel Spaß gemacht, war super interessant. Christian, was hast du mitgenommen, dein Key Takeaway?
Ja, also ich kann so viel nachfühlen, weil, also klar, 95 habe ich nicht angefangen, aber ich habe 99 angefangen, das heißt, als ich habe angefangen bei TNS in Bielefeld, da hatte ich noch gar keine eigene E-Mail-Adresse, sondern es gab eine Firmen-E-Mail-Adresse fürs ganze Unternehmen, das ging dann relativ schnell. Und wenn ich dann heute schaue, 20 Jahre später, dann kann ich schon einiges nachfühlen. Aber natürlich ist es dann nochmal schön zu hören von Bernhard, so ein bisschen zu diese Goldgräber oder auch vielleicht diese einfache Stimmung, die damals hier herrschte und wie sich das eigentlich alles von selbst ergeben hat. Richtig spannend und vor allem mal spannend, wie sich dann doch jetzt heutzutage das auch im Blick auf die nachwachsenden Generationen ausgewirkt hat und was die eigentlich jetzt damit machen können, ne? Ja, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Also ja, danke dafür.
Ja, und ich habe auch zu danken. Ich fand es auch total interessant und vielen Dank, dass ich die Ehre hatte, hier in dem ersten Podcast mit dabei zu sein und wünsche euch viele gute weitere Podcasts.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ja, auch euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und nicht vergessen, wir sind erreichbar auf Christian.
Genau, das war so. Also degov.de/research-garage, das ist die Internetseite. Da könnt ihr auch alle Folgen, alle zukünftigen Folgen euch anhören. Und falls ihr sozusagen direkt den Push an uns geben wollt mit Feedback, mit Themen, die ihr in Zukunft behandelt haben wollt hier, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail online über podcast@degov.de, also podcast@degov.de.
Ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Alles Feedback, das wir bekommen, werden wir auch in einer der folgenden Sendungen besprechen. Wir hoffen, dass wir alles behandeln können, aber wir geben uns Mühe. Ja, dann können wir nur sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.
Ciao.